Wir sind in einer Predigtreihe. Wir wollen uns ein wenig mit dem Wesen Gottes beschäftigen. Wir haben letzten Sonntag ja damit gestartet. Und der Inhalt der Predigt vom letzten Sonntag war: Gott ist Geist, von Ewigkeit her da und in alle Ewigkeit da. Wir haben Allmacht, seine Allgegenwart, seine Allwissenheit betrachtet und dann die Eigenschaften Gottes ein wenig angeschaut. Und dann landete ich bei den Gedanken: Gott ist Liebe. Und diese Liebe Gottes ist eigentlich das, was uns Christen auszeichnet, was uns kennzeichnet und was uns vor allem auch unterscheidet von vielen anderen Gottesbildern, die es gibt. Und hier möchte ich einsetzen, unter dem Leitthema vom Vaterherz Gottes, diese Liebe einmal betrachten, heute unter dem Aspekt: Gott kommt zu uns auf diese Erde, so sehr liebt er uns. Und die nächsten beiden Predigten werden darüber gehen, wie kennzeichnet sich allgemein diese Liebe zu uns und was ist denn eigentlich das Besondere am Vaterherzen Gottes in der letzten Predigt. Gott hat ein ganz zentrales Problem. Und das wurde letztes Mal ja sehr deutlich. Auf der einen Seite ist er das höchste Maß, Maß aller Dinge, heilig, gerecht, und alles, was diesem Wesen Gottes nicht entspricht, kann er auch nicht dulden. Diese absolute Heiligkeit und Gerechtigkeit Gottes. Und auf der anderen Seite ist er voller Liebe, voller Barmherzigkeit, der stets das Beste für den anderen sucht. Wie bringt Gott diese beiden Pole zusammen? Wie macht er das? Als Gott diese Schöpfung ins Leben rief, hat er bewusst Menschen einen freien Willen gegeben. Er wollte keine willenlosen Marionetten haben, die das tun, was Gott sagt, die 100% in seinem Willen sind und leben. Gott hat sich sowas auch geschaffen in Form von Engel, Cherubim und Seraphim zum Beispiel, die von Ewigkeit zu Ewigkeit Halleluja singen. Gott hat sich das auch geschaffen, aber die Menschen sollten einen freien Willen haben, und dieser freie Wille soll sich freiwillig Gott unterordnen. Es steht jedem Menschen frei, eine Beziehung zu Gott zu suchen und zu pflegen oder eben nicht. Und schon das erste Menschen war, so wie es uns in der Bibel dargestellt wurde, löst sich von Gott und hat bewusst gesagt: Ich möchte nach eigenen menschlichen Maßstäben leben. Und Gott hat das respektiert. Klar, er hat sie aus seiner Gegenwart vertreiben müssen, selbstverständlich, weil das nicht mehr so zusammenpasst. Der Mensch, der nach eigenem Willen lebt, und der heilige, unendliche Gott, das passt einfach nicht zusammen. Aber Gott liebt die Menschen so sehr, dass er einen Weg sucht: Wie kann ich, heiliger Gott, denn nun eine Beziehung zum Menschenherzen bekommen? Ich werde diesen Gedanken gleich weiter ausführen. Ich möchte aber eine kleine Liebesgeschichte zwischenfügen. Sie verdeutlicht, was Gott für uns getan hat. Es wird berichtet, dass vor vielen, vielen Jahren einen König, dass es ihn gab, in einem fernen Land, der auf seinen Reisen in einem kleinen, armen Dorf vorbeikam. Und dort traf er eine Frau, in die er sich sofort verliebte. Sie war sehr arm. Sie lebte in einer Hütte aus Lehm und aus Stroh. Sie bewirtschaftete ein Stück Land und hatte einige Tiere. Und es war dort ein sehr, sehr hartes Leben im Norden dieses Landes. Wie kann er nun als mächtiger und reicher König die Liebe dieser Frau gewinnen? Seine Ratgeber rieten ihm, sie einfach zur Frau zu nehmen. Er hätte immerhin ja diese Macht. Doch der König wollte das nicht. Er wollte ihre Liebe gewinnen. Er wollte nicht befehlen, denn Liebe kann man nicht befehlen. Die Ratgeber schlugen dann vor, diese Frau aufzugeben und lieber eine Frau seines Standes zu lieben. Aber das konnte der König nicht. Sein Schmerz wäre zu tief gewesen und die andere Frau wäre dann ja auch nur zweite Wahl gewesen. Dann wurde ihm geraten: Adle doch diese Frau, indem du sie in einem höheren Stand hebst, überhäufe sie mit Geschenken. Doch dann stand zu befürchten, dass diese Frau nicht bereit wäre, in einem goldenen Palastkäfig einzuziehen. Und Liebe kann man sich ja bekanntlich auch nicht erkaufen. Nein, die Standesunterschiede ließen es nicht zu, dass dieser König ein armes Bauernmädchen heiratete. Alles sprach dagegen. Es gab nur eine einzige Alternative. Dieser König legte seine Krone ab, packte sein Zepter weg, verließ den Thron. Er wurde selbst ein einfacher Bauer. Er zog in dieses Dorf, wo seine Liebe lebte, und begann als einfacher Landwirt, um die Liebe dieser Frau zu werben. Er lebte selbst in einer armseligen Hütte. Er nahm nicht nur die äußere Gestalt eines Landwirtes ein, nein, er stellte sein Leben vollkommen auf die gegebenen Umstände ein. Er wurde einer von ihnen dort in diesem Dorf. Er wurde so armselig wie diese Frau. Das war der Preis. Das war der Preis seiner Liebe zu dieser Frau. Ich lasse diese Geschichte hier einfach nochmal offen. Hat die Frau die Liebe dieses Königs angenommen? Lebten sie glücklich in Armut bis an ihr Lebensende oder doch vielleicht noch im Königspalast? Ich komme da am Ende drauf zurück. Aber genau so hat Gott gehandelt. Gott hat uns Menschen, die wir in unserer selbstgewählten Unabhängigkeit arm und elend geworden sind, aufgesucht. Wir Menschen fügen einander Leid zu. Wir haben ein Lebenssystem entworfen, das uns in Abhängigkeiten hält. Und wenn wir ganz ehrlich sind, ist das nicht die Freiheit, nach der wir uns sehnen, die uns glücklich macht und die uns erfüllt. Und genau in diese Menschheit hat Gott sich verliebt. Doch wie kann Gott diese Liebe zeigen und beweisen? So wie jener König, der seinen Thron verlassen hat, könnte Gott handeln und hat er gehandelt. Aber wenn Gott seinen Thron selber verlässt, dann gäbe es ja keinen Gott mehr auf dem Thron. Und dann wäre diese Schöpfung zu Ende. Also wählt Gott einen anderen Weg. Er umkleidet einen Teil seiner Persönlichkeit mit einer menschlichen Gestalt und kommt in der Person Jesus Christus zu uns auf diese Erde. Mitten hinein in unsere menschliche Existenz wird Jesus Christus von einer Frau in einem armseligen Stall geboren. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen aus sich selbst geborenen Sohn, eingeboren, wie Luther übersetzt, aus sich selbst geborenen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verloren sein, sondern das ewige Leben haben. Dieser so wichtige Bibelvers aus Johannes 3, Vers 16 beschreibt dieses Handeln Gottes. Das liebevoll persönliche, helfende und erlösende Wesen Gottes kommt als Mensch auf diese Erde. Jesus Christus wird geboren von einer Frau. Gott selbst ist der Vater. Weil Gott allmächtig ist, so wie ich das letzte Mal zeigte, kann er die Eizelle einer jungen Frau befruchten. Und ich glaube an die Jungfrauengeburt, auch wenn sie wissenschaftlich nicht belegbar ist. Und so wird Jesus Christus geboren, ganz Gott und König und ganz Mensch. Jesus legt als erwachsener Mensch seine Gottheit freiwillig ab, dient den Menschen 3 Jahre lang, erklärt ihnen, wer Gott ist, wie Gott ist, kommt den Menschen so nah, näher kann man ihnen nicht kommen, und wird dann der Mann vom Kreuz. Und auch das ist der liebende Gott. Er lebt mitten in der menschlichen Armseligkeit, mitten in Schmerz und Leid. Er wählt genau diesen Weg, um uns Menschen seine Liebe zu beweisen, indem er auf die allerniedrigste Ebene des Menschen geht. Sterben, indem ihm durch extrem grausame Art und Weise Menschen letztendlich die Kreuzigung bescheren. Tiefer kann man nicht fallen. Der Mensch mit seinem freien Willen ist erlösungsbedürftig. Er hat von Natur aus keine Gemeinschaft mit Gott. Die Beziehung zwischen Gott und Menschen hat der Mensch von sich aus beendet. Sie ist abgerissen und das hat der Mensch zu verantworten. Doch Gott möchte uns durch Jesus Christus in diese Beziehung zurückholen. Das ist das Angebot Gottes, ihn in diese zerbrochene Gemeinschaft zurückholen. Und das wird uns hier beschrieben im 2. Korinther 5, Vers 21. Denn Gott hat Jesus Christus, der vollkommen heilig und gerecht, also ohne jede Sünde war, mit all unserer Schuld beladen und verurteilt, damit wir von dieser Schuld frei sind und Menschen werden, die Gott gefallen. Das ist der Plan Gottes gewesen, von Anbeginn der Welt her, vor Grundlegung der Schöpfung. Weil er genau wusste, dass die Menschheit sich von Gott lösen würde, ist dieses Angebot von Gott gemacht worden durch Jesus Christus. Ein Beispiel, was bedeutet das praktisch? Unsere Tochter hat uns vor kurzem besucht und dabei leider am Halteverbot geparkt. Ein Strafzettel mit der Aufforderung, 15 Euro zu bezahlen, steckte unter dem Scheibenwischer. Ich habe diesen Zettel genommen und bezahlt. Ich habe etwas übernommen, was sie hätte tun müssen. Ihre Strafe wurde von mir getragen. Kleines Beispiel, 15 Euro, winzige Kleinigkeit. Wieso Strafe, möge jemand fragen? Wofür bestraft Gott uns denn? Ich denke, er liebt uns. Ja, richtig. Das liegt im freien Willen des Menschen begründet. Wir haben uns von Gott gelöst. Und wir Menschen führen ein Leben, das nicht dem Wesen und Willen Gottes entspricht. Ist es nicht so? Jeder von uns ist jederzeit zu jeder nur undenkbaren Untat fähig. In unseren Gedanken, in unseren Taten, in unseren Wünschen, in den Unterlassungen und so weiter und so weiter. Das ist in den Augen Gottes am Ziel vorbeigeschossen. Das ist nicht das, was Gott sich vorstellt, wie Leben funktioniert. Und diese Zielverfehlung Gottes wird an anderer Stelle in der Bibel auch als Sünde bezeichnet. Das ist dasselbe Wort. Und ein heiliger Gott will und kann keine Gemeinschaft mit Menschen haben, die so anders sind als er. Das ist Gottes ureigene Entscheidung, begründet in seiner Heiligkeit. Und so leben die Menschen bewusst ohne Gott, und das wird auch als ungläubig bezeichnet oder als von Gott getrennt lebend. Das Ende dieser Menschen ist nach dem leiblichen Tod, dass diese Menschen auch ihre Ewigkeit dann ohne Gott verbringen. Darum kam Christus auf diese Welt, um diesen Riss zu kitten. Er möchte uns Menschen in die Gemeinschaft zum Vater im Himmel zurückbringen. Und dieses Angebot bedarf einer persönlichen Annahme. Ich, Jörg Hartung, muss es wollen, dass ich in diese Beziehung zurückkehre. Ich muss über mein Leben nachdenken, wie es bisher verlaufen ist und entdecken, wo ist da was schiefgelaufen. Und dann muss ich das vor Gott in Ordnung bringen, indem ich mich bei Gott entschuldige, Schuld in Ordnung zu bringen und anfangen, Gott anzuerkennen als den einzig wahren Schöpfer. Hier beginnt Glaube. Und hier wird die Sünde oder die Trennung von Gott durch Unglauben abgelegt. In dem Moment, wo ich anfange, mich mit Gott zu beschäftigen und dieses Angebot, was Gott mir macht durch Jesus Christus, persönlich anzunehmen, werde ich als ein gläubiger Mensch bezeichnet. Ja? Am Kreuz von Golgatha hat Jesus Christus alle Schuld dieser Welt auf sich genommen, um so den Weg zum Vater im Himmel frei zu machen. Und dorthin muss der Mensch, jeder von uns, ich auch, unsere Schuld, unsere Lüge, unsere Bosheit, unseren Egoismus und vieles, vieles mehr bringen und dort lassen. Hier wird mir vergeben. Und das hat etwas mit Glauben zu tun. Ja, ich muss glauben, dass das, was in der Bibel über Gott, über das Erlösungswerk und über Jesus Christus geschrieben steht, wahr ist. Und dass es mir persönlich gilt. Auch dieser Bibelvers steht in der Bibel. Wenn wir unsere Sünden bereuen und sie bekennen, dann dürfen wir darauf vertrauen, dass Gott seine Zusage treu und gerecht erfüllt. Er wird uns unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen. Und das ist ein Prozess, der bleibt lebenslang bestehen. Einmal entscheide ich mich, Gott, ich möchte dich persönlich annehmen durch Jesus Christus. Das ist eine einmalige Entscheidung. Vielleicht wiederholt sich das im Leben nochmal, wenn man mal so richtig abgerutscht war, das mag sein. Aber jedes Tag neu überlege ich, wo habe ich nicht so gelebt, wie Gott es sich vorstellt, nicht so gedacht, wie Gott es sich vorstellt. Und es ist dann Aufgabe des Heiligen Geistes, mir das deutlich zu machen. Und dann darf ich das als Schuld bekennen. Vielleicht muss ich vor Gott oder vor Menschen auch mal was in Ordnung bringen. Ja, das kann passieren. Und Gott vergibt uns immer wieder, immer wieder. Ich glaube auch, dass Milliarden Christen seit 2000 Jahren nicht irren können, wenn sie unabhängig voneinander bekennen, ja, es stimmt, ich habe Gott durch Jesus Christus erfahren. Ich habe Vergebung meiner Schuld erfahren. Und wenn ich jetzt mit dem Mikrofon durch die Reihen gehen würde, ich glaube, viele könnten persönlich bezeugen, ja, auch ich habe das erfahren. Ich kenne Gott persönlich durch Jesus Christus. Und auch das bezeugt die Bibel uns, dass uns Gott das ewige Leben gegeben hat. Und dieses ewige Leben ist in seinem Sohn Jesus Christus. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat dieses Leben nicht. Und Leben heißt immer Gemeinschaft mit Gott. Das ist Leben. Und Tod heißt Trennung von Gott. Leben heißt Gemeinschaft mit Gott. Und darum sagt auch der Augenzeuge Jesu Christi, der Apostel Johannes, das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, nicht fühlt, wisst, dass ihr das ewige Leben habt, ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Glauben heißt in der Bibel, sich auf Gott zu berufen, auf ihn zu vertrauen und das eigene Leben in dem Erlöser, den er uns geschenkt hat, Jesus Christus, festzumachen. Dieses Erlösungswerk persönlich anzunehmen, Vergebung der Schuld zu erfahren und darauf mit dem ganzen Leben zu reagieren, das ist der Inhalt des wahren Christseins. Ein Leben in der Sinnerfüllung und in der wahren Freiheit wird dann folgen. Und Gott wird uns immer in die Freiheit des Christus führen und niemals in die Gebundenheit irgendwelcher Gesetze und Bestimmungen. Und auch das bezeugt uns die Bibel. In Christus gibt es keine Gesetzeserfüllung, sondern der Glaube, der durch die Liebe tätig wird. Das ist der erste und wesentlichste Liebesbeweis Gottes. Im Heilshandeln Gottes führt er uns zurück zu seinem Vaterherz. Das gilt seit 2000 Jahren. Jeden Tag neu wirbt Gott um uns Menschen. Jeden Tag neu malt er uns das Kreuz vor Augen. Und sagt, das ist meine Liebe zu euch. Und darum schreibt Johannes in der Bibel, das Einzigartige an dieser Liebe ist, nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns seine Liebe geschenkt. Er gab uns seinen Sohn, der alle Schuld auf sich nahm, um uns von unserer Schuld freizusprechen. Und diese Liebe Gottes ist einzigartig in dieser Welt. Keine andere Religion hat so eine Liebe, so einen Gott, der in dieser Weise lieben kann. Doch die Liebe Gottes hört nicht im Heilshandeln auf. Er gießt diese Liebe in unser Herz hinein, in das Herz eines jeden Gläubigen. Wir sind von Gott angenommen, geliebt und gewollt. Jeder von uns ist ein wertvoller Edelstein Gottes. Christen erleben diese Liebe täglich, so wie es Petrus formuliert im 1. Petrus 5, Vers 10. Gott aber, der von dem ihr nichts als Gnade und Liebe erfahrt, hat euch durch Jesus Christus zugesagt, dass er euch nach einer kurzen Zeit des Leidens in seine selige und ewige Herrlichkeit aufnimmt. Er wird euch ans Ziel bringen, euch Kraft und Stärke geben, sodass ihr fest und sicher steht. Und auch das gilt mitten in den Spannungen und Schwierigkeiten des Lebens. Wir bleiben in Gottes Hand geborgen. Ja, wir bleiben Sünder auf dieser Welt. Auch der Christ ist zu jeder nur möglichen Untat fähig. Aber es beginnt jetzt ein Leben unter Leitung des Heiligen Geistes mit Gott. Und Gott wird uns immer wieder darauf aufmerksam machen, wo verletze ich gerade die Liebe. Übrigens, meine Freundin und ich sprach auf dem Weg hierher zum Gottesdienst noch über Professionalität. Es wird bei ihr in ihrem Beruf, sie ist ja in der Tagesklinik in Mölln, Professionalität erwartet. Im Ratgeben von Menschen. Und ich glaube, jeder von euch, der in einem Beruf steht, von dem wird eine Professionalität erwartet, oder? Von uns Christen wird auch Professionalität erwartet. Und zwar im Lieben. Im Lieben wird von uns Professionalität erwartet. Das ist das, was Gott möchte. Und wenn wir so lieben, wie Gott es sich vorstellt, Leute, dann können wir keine Fehler machen. Aber wir lieben oft nicht so. Und darum ist es gut, dass Gott uns die Bibel gegeben hat, als Brauchsanleitung zum Leben und so weiter. Ich möchte zur Geschichte zurückkehren. Sie ist so zu Ende gegangen. Der König als einfacher Bauer warb um die Liebe dieser jungen Damen und irgendwann fing sie an, diese Liebe zu erwidern. Es erwuchs daraus eine tiefe, ehrliche und hingebungsvolle Liebe. Nach einer einfachen Bauershochzeit offenbarte er ihr, wer er wirklich war und stellte es ihr frei, so weiterzuleben, wie es jetzt ist, oder in den Palast zurückzukehren, um als Königskind dann viel Gutes tun zu können. Und dafür hat sie sich dann entschieden, diese einfache Bauersfrau. Eine Geschichte. Und doch, auch hier sehe ich eine Parallele. Auch wir sind Königskinder geworden. Jesus Christus hat uns zum Vater zurückgebracht, in die Beziehung zu Gott. Und die Bibel sagt, wir sind Königskinder geworden. Ist das nicht eine ganz tolle Aussage? Königskinder. Liebe Gemeinde, ich habe heute versucht, mit einfachen, schwachen, menschlichen Worten zu erklären, wie sehr Gott uns durch Jesus Christus liebt. Und alle, die das persönlich annehmen, werden buchstäblich am Vaterherzen Gottes zu Königskindern. So sehr adelt Gott uns. Seine Liebe zu uns bleibt, wie dieses Bibelwort bezeugt. Paulus schreibt, ich bin ganz sicher, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendeine Gewalt, weder Himmel noch Hölle oder sonst irgendetwas können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus, unserem Herrn, bewiesen hat. Und in dieser Liebe dürfen wir leben. Amen.